Heute eine ganz besondere Bonus-Episode mit Dr. Andrea Rösinger. Sie war über 23 Jahre bei SAP, hat dort Entwicklungsabteilungen geleitet und war dann Co-Geschäftsführerin bei Forcam, auch einer Softwarefirma, war unter anderem auch bei Exa AG Chief Digital Officer, ist jetzt in mehreren Beiräten und auch sehr aktiv in der Wissenschaft. Wir haben uns einerseits natürlich über die Schnittstelle Wissenschaft und Wirtschaft unterhalten, aber ganz besonders heute das Thema Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit der Digitalisierung. Also heute, was das C-Level wissen muss über Nachhaltigkeit und Digitalisierung, wie man dort den Fuß in die Tür kriegt und wie man das in Zukunft gekonnt aufsetzt. Welche Rolle KI spielt, natürlich haben wir das auch zum Schluss kurz diskutiert. Und alles rund um Dr. Andrea Rösinger, jetzt im Podcast. Let's go!
Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus-Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus, und im Behind the Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Andrea, herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen, Franz.
Schön, dass du da bist. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, und zwar das Thema Nachhaltigkeit in allen Facetten und in allen Facetten, die du natürlich dann auch als Advisorin, als Managerin abdeckst. Bevor wir da richtig reinsteigen, stell uns doch einmal kurz dich selbst vor und sag uns, was du aktuell so machst.
Ich bin die Andrea Rösinger, ich komme aus der Softwarebranche. Ich war Entwicklungsleitung SAP, ERP, Finance und danach war ich Co-CEO und Entwicklungsleitung bei der Forcam, die eine Manufacturing Execution Software bauen. Da sind wir in das Thema Energiemonitoring rein und seit die Software in die Skalierung gebracht wurde, bin ich weitergegangen, bin heute als Beirat aktiv und habe einen Lehrauftrag an der Frankfurt Business Finance School, ja. Nachhaltigkeit und Digitalisierer als Treiber für Transformation und bin in der Geschäftsführung von Next Exit Future, einer Advisory Company.
Nicht schlecht, das sind einige Themen. Hast du da jeden Tag quasi was Neues, oder? Was du machen musst wahrscheinlich.
Im Prinzip ist es sehr vielfältig, ja.
Nicht schlecht. Ja, das finde ich immer ganz spannend, speziell natürlich auch die Kombi mit dem Lehrauftrag. Fangen wir nochmal kurz hinten an. Bei SAP warst du Entwicklungsleiterin, das heißt, du hast selbst auch Software richtig entwickelt, oder? Zu der Zeit?
Wenn ich Entwicklungsleitung war, dann habe ich mehr oder weniger ein paar hundert Entwickler letztendlich gemanagt, würde ich eher sagen.
Genau, Entschuldigung, genau. Ich meine natürlich du und dein Team. Also ja, ihr habt genau. Sozusagen die Produkte von SAP entwickelt.
Genau.
Schlecht, okay. Und in der zweiten Rolle, das war dann sozusagen auch die erste geschäftsführende Rolle, oder? Wie ich es richtig verstanden habe, Co-CEO?
Also in der zweiten Rolle war ich Co-CEO, war ich in der Geschäftsführung, ja.
Okay. Und gib uns mal so ein bisschen Einblicke, was dieses Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, also in welcher Form dich das heute rumtreibt, weil es sind ja zwei sehr große Begriffe, da versteht jeder was anderes drunter. Siehst du das in Kombination oder was ist so genau also die Schnittstelle, wo du unterwegs bist? Gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein.
Also es gibt ja die, nach dem EU Green Deal, um den zu operationalisieren, gibt es ja die ESG-Richtlinien, E für Environment, S für Social, G für Governance. Und letztes Jahr wurde die Corporate Sustainable Reporting Directive erlassen, die CSRD. Und es kommen ja sehr viele Regularien auf die Firmen zu. Letztendlich in Summe gibt es so 84 Berichtsanforderungen mit 1150 Datenpunkten. Und das Thema E, vor allem das Thema E, lässt sich nicht ohne Digitalisierung lösen, weil die Herausforderung bei dem Thema Nachhaltigkeit sind ja die Datenmesspunkte zu finden. Und im Thema E sind ja die ganzen Treibhausgase. Letztendlich ist eine CO2-Bilanz zu erstellen für das Non-Financial Reporting, Standards Reporting. Und das sehe ich sehr stark zusammen, dass man im Prinzip datengetriebene Architekturen braucht, um das Thema E zu lösen. Ansonsten ist meine Sorge, verfallen wir immer stärker in Excels und in Bürokratie.
Okay. Also ich kann mir gut vorstellen, dass einige Unternehmen da Welten davon entfernt sind, digitale Fußabdrücke im Unternehmen zu haben, die darauf Rückschlüsse ziehen lassen, wie so eine Bilanz aussehen könnte. Wie machen die das denn eigentlich gerade aktuell? Geht man da einmal drüber, macht man da so eine Stand-Ist-Analyse, schätzt die Daten ab oder so? Weil ich meine, man hat ja so eine Reporting-Pflicht, oder? Wie?
Ja, die Reporting-Pflicht für große Unternehmen, die zieht erst ab 2025. Also die großen Unternehmen müssen 2026 berichten für 2025. Das heißt, man, ich weiß nicht, man verharrt vielleicht noch und guckt, was passiert letztendlich. Große Unternehmen sind Unternehmen größer 250 Mitarbeiter, größer 50 Millionen Umsatz, größer 25 Millionen Bilanzsumme. Zwei von diesen Kriterien dürfen erfüllt werden. Und die Frage ist halt jetzt, wie gehen Sie da rein? Entweder analog oder automatisiert.
Also Beispiel könnte ja sein, man kann ja wahrscheinlich auch so aus den ERP-Daten, zum Beispiel SAP-Daten, ja auch solche Sachen ablesen, oder?
Die aus dem ERP kann man sicher die Daten zu dem Thema S aus dem HR ablesen. Die Frage ist, woher kommen die CO2-Daten? Wir brauchen ja im Prinzip CO2. Also das, die größte Emission, Treibhausgasemissioneffekt, ist das größte Merkmal, wo letztendlich dem Klima schadet. Und wichtig ist, dass man die CO2-Datenmesspunkte findet. Letztendlich geht es ja schon technologisch. Man kann über das Thema IoT, über die Sensorik, CO2-Daten von den Maschinen abziehen. Da gibt es jetzt verschiedene Universitäten, die hier forschen und schon Lösungen haben. Also es geht nicht nur um die Darstellung der CO2-Daten, sondern aus meiner Sicht um die richtige Messung der Daten am Ursprung. Es war auch so beim Rechnungswesen, wenn man das Rechnungswesen entwickelt, braucht man eine Prima Nota, der Buchhaltungsbeleg braucht den Ursprungsbeleg für das Thema Compliance. Und ich denke, es sollte hier genauso passieren, dass die CO2-Daten zurückzuführen sind, zu tracen sind auf ihren ursprünglichen Messpunkt.
Okay. Ich meine, das Thema IoT und die Sensorik an den Maschinen, die hat ja nicht jedes Unternehmen. Denn manche arbeiten da ja mit Maschinen, die sind wahrscheinlich auch uralt, oder? Das heißt, die werden gerade gar nicht erfasst.
Gut, aber es gibt ja hier verschiedene Angebote auch von der alten Firma, die alte Maschinen, Plugins für alte Maschinen hat, okay, um die Sensorik zu transformieren in die Semantik. Dafür gibt es Lösungen. Faktisch ist das Thema IoT, Industrie 4.0, hat sich aber nicht so durchgezogen, aus meiner Sicht, wie man das hätte wünschen können, als wir es annonciert haben, 2010, 2012, vor 10 Jahren.
Okay. Das heißt, der Idealstatus für so eine Firma, die auch natürlich auch reportingpflichtig ist, und früher oder später wird das ja wahrscheinlich jede Firma interessieren, auch unabhängig von der Reportingpflicht, was ist mein CO2 und mein ESG-Reporting angeht. Wie sieht denn da so das Idealbild aus? Also was sollte man so alles haben? Was sollte man alles aufnehmen oder was sind so die ersten Schritte? Also wenn man sich jetzt damit beschäftigt, hier hören ja viele C-Level-Manager und Managerinnen auch zu. Viele davon führen Unternehmen, die sind genau in dieser Größenordnung und einige davon haben vielleicht jetzt noch nicht die volle Datentransparenz, denke ich jetzt mal von aus.
Also erstens soll man bei dem Thema ESG-Nachhaltigkeit eine Wesentlichkeitsanalyse machen. Und so wie das Wort schon sagt, bei der Wesentlichkeitsanalyse ist die Frage, was sind heute unsere wesentlichen Themen von allen? Ich muss ja nicht alles machen, sondern wir könnten jetzt überlegen, welche Financial Impact Themen und welche Impact Themen, also Inside Out, Outside In Wesentlichkeitsanalyse, kann man tun. Diese Themen sind ja auch von den Wirtschaftsprüfern zu taggen. Meine Einladung ist eigentlich, dass man das Thema Nachhaltigkeit auch zur Innovation sieht. Da gibt es ein schönes Bild von dem Professor Nidumodo, schon 2010, der letztendlich das Thema Nachhaltigkeit in 5 Stufen einteilt. Die erste Stufe ist einfach zu gucken, wo steht man. Die nächste Stufe ist, die Prozesse zu standardisieren, Wertschöpfungsketten mit Nachhaltigkeit. Mhm. Dann kommt die dritte Stufe, digitale Produkte. Die vierte Stufe, digitale Geschäftsmodelle. Und die fünfte Stufe ist, dadurch neue Märkte zu gewinnen. Und diese Stufen sind eigentlich genauso identisch. Als wir durch die Digitalisierung gingen, haben wir auch so gesprochen. Wertschöpfungsketten standardisieren, digitale Produkte, digitale Geschäftsmodelle. Jetzt können wir hier nur die Nachhaltigkeitsdaten letztendlich integrieren in die gleiche Geschichte. Also Nachhaltigkeit ist kein Silo-Thema, sondern es zieht sich wie das Qualitätsmanagement durch alles, horizontal, vertikal, durch ein Unternehmen durch. Und da wäre es halt schön, dass man mit einer Innovationsmethodik auf Geschäftsführungsebene wirklich mal in ein Brainstorming geht und hier die Strategie durchschaut mit dem Thema Nachhaltigkeit und einfach nochmal beginnt zu denken, zu innovieren, zu sprechen.
Also eigentlich ist dann ja wahrscheinlich das Nachhaltigkeitsthema auch auf der Digitalagenda, also dort verankert im Unternehmen, wo auch Digitalisierung verankert sein müsste, oder?
Man empfiehlt, also jetzt in der Lehre, wo ich auch lehre, empfiehlt man, dass man am Anfang eine Sustainable Stabsabteilung aufbaut und von dieser Stabsabteilung praktisch die Veränderung, diese große Transformation initiiert, durch das Unternehmen bringt und dann letztendlich überall in das Unternehmen integriert. Die Frage ist jetzt, wer hat heute die Digital-Agenda? Ne? Dann bräuchte man ein Chief Data Officer, ein Chief Digital Officer. Das kann man auch gerne zusammenlegen. Mhm. Aber für die Veränderung wäre schon gut, damit das Thema nicht in der Compliance-Abteilung bleibt oder ist, letztendlich eine Stabsabteilung für Sustainability zu kreieren, die am CEO hängt.
Okay, verstehe. Das heißt, wenn man jetzt sich dort mal ein Projekt oder beziehungsweise mit dem Brainstorming anfängt und man möchte ein Projekt starten, wie lange dauert ungefähr so der erste Teil des Projektes, bis man zur Umsetzung kommt? Also wenn man sich damit befasst hat, dann hat man festgestellt, wo man steht, man hat vielleicht so eine Bestandsaufnahme gemacht. Wie lange dauert das in etwa?
Gut, wir reden ja jetzt erstmal im Prinzip zu einer Innovationssession. Das kann man im Prinzip in 2-3 Tage erstmal machen, wenn man das dann vorbereitet auch. Wo steht man? Und dass letztendlich das Team der Geschäftsführung überlegt, nachdem man vernommen hat, wo man steht, wie will man hier weitermachen mit den Nachhaltigkeitsthemen, vor allem, wie gesagt, mit den E-Themen. Will man digitale Services anbieten? Zu dem Produkt ist ja eine Möglichkeit. Legt man das Thema Nachhaltigkeit schon in das Design, wie das zum Beispiel die Firma Faude schon macht. Das ist ja alles zu durchdenken. Wie will man in die Kreislaufwirtschaft hineinmarschieren? Das sind alles Themen, die man erstmal identifizieren sollte. Welche sind angedacht? Wo steht man? Und wenn man noch nirgends weitergegangen ist, einfach mal zu überlegen, wo will man beginnen? Das ist ja jetzt nicht unbedingt gleich eine Umsetzung, sondern wichtig ist, dass man sich erstmal eine Strategie festlegt und die Transformation der Strategie.
Mhm. Okay, verstanden. Was passiert, wenn man sich jetzt nicht damit beschäftigt? Also was kommt für ein Schmerz auf einen zu? Wenn man diese Reportings zum Beispiel anschaut, kommen Strafen auf einen zu, gehe ich mal schwer davon aus, oder?
Ja, wenn man diese Reportingpflicht jetzt nicht erfüllt, werden Strafen auf einen zukommen, ja.
Mhm. Mhm. Und sonst, was entgeht einem sonst noch, wenn man sich Nachhaltigkeit sozusagen nicht anschaut?
Gut, ich sehe das so, ich war ja auch in China mit der SAP und später noch selber. Die haben ja jetzt auch in ihre E-Autos investiert. Mhm. Und ich sehe das so, die beginnen da natürlich zentralistisch mit diesen Themen. Und ich sehe das so, dass wir uns da vom Wettbewerb her dann in eine schlechtere Situation bringen. Mhm. Weil wir ja aus meiner Sicht sollte man immer innovativ schneller sein als andere. Das muss ja gleich nicht alles sein. Ich war da in einer Panel-Diskussion Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und der eine Professor, der hat auch, das hat mir gut gefallen, wie man es lösen könnte, dass man einfach mal die Basisinfrastruktur baut, ne? Und dann kann ich halt parallel ein Innovationscase haben zu irgendwas Neuem. Und ich würde es eigentlich jedem empfehlen, erstmal Assessment, Digitalisierung, hat man denn eine Basisinfrastruktur, eine datengetriebene Basisinfrastruktur, auch dass man globalisieren kann. Und dann kann man ja noch andenken in einem Innovationscase, wie man das Thema Nachhaltigkeit mal probieren will, loslegen will. Ich kann ja nur mal eine Maschine nehmen und die mit IoT, die IoT-fähig machen. Muss ja nicht gleich alles sein, aber einfach mal in diese Pilotierung gehen. Mhm. Lernen ist das Thema, Lernreise.
Ja. Jetzt hast du gesagt, man möchte natürlich innovativ immer als erstes dabei sein. Hast du eine Einschätzung, wie Deutschland also bezüglich anderen Ländern im Thema Nachhaltigkeit dasteht? Sind wir da gut oder sind wir schlecht?
Also ich sehe uns jetzt, was die Innovation angeht, wir sind ja nach einer europäischen Statistik zurückgefallen auf 17, 18 und in Summe, wie gesagt, ich bin jetzt vielleicht da auch zu stark geprägt von der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, die aber letztendlich unser aller Leben beeinflusst, wie schnell wir sind. Und wenn ich jetzt das Thema KI anschaue, dann denke ich, in Summe sind wir eigentlich Mittelmaß.
Mittelmaß, mhm. Okay. Ich irgendwie so aus dem Gefühl heraus würde ich sagen, dass die anderen großen Staaten, man kriegt da jetzt zumindest nicht so viel davon mit, dass die so viel in dem Bereich tun, aber wahrscheinlich die Firmen selber dann schon, oder?
Man muss das aus dem Unternehmertum sehen. Die meisten KI-Algorithmen sind in USA oder in China. Microsoft wird ein KI-Rechenzentrum in Frankfurt bauen. Und ich denke, man muss die Unternehmen anschauen, um letztendlich hier zu verstehen, wo wir stehen. Aber unsere Opportunity wäre schon, weil wir ja ein Land der Produktion sind, dieses Thema Industrie 4.0 mit Nachhaltigkeit und diese datengetriebene Sicht, dieses datengetriebene Arbeiten, das zu koppeln auch mit neuen Arbeitsmöglichkeiten, New Work, wie man arbeitet, dieses Thema letztendlich zu erneuern, das wäre schon unsere Opportunity.
Mhm. Also genauso wie beim Thema KI ist auch beim Thema Nachhaltigkeit das Thema Daten, Infrastruktur, Systeme das eigentlich das Allerwichtigste, oder?
Das ist das wichtigste Thema. Der Analyst HFS Research, der sprach schon 2020 von einer dritten Digitalisierungswelle. Und diese dritte Digitalisierungswelle besteht darin, dass man neben den Technologien letztendlich die Daten berücksichtigt, den Mensch berücksichtigt und die Prozesse berücksichtigt.
Mhm. Wenn man so ein Datenprojekt angeht, muss man wahrscheinlich auch in einem Projekt die komplette Wertschöpfungskette durchgehen und sich überlegen, wo überall müssen digitale Fußabdrücke oder Datenpunkte entstehen, damit ich in Zukunft sowohl mit KI als auch Nachhaltigkeit, also nachhaltig arbeiten kann, oder?
Im Prinzip sollte man über die Prozesse gehen, aber gleichzeitig auch versuchen, im Sinne einer eventgetriebenen Architektur in der Produktion über Daten dann, also parallel würde ich das sehen, dass man eine Informationsarchitektur macht und die Prozesse standardisiert, weil die Daten kommen ja aus den Prozessen, kommen aber auch, das ist wesentlich, aus den Stammdaten, Produktstammdaten, Kundenstammdaten und die praktisch auch hier sauber semantisch zu halten. Und in der Produktion, denke ich, wird es wichtig sein, wie die Stückliste aussieht, dass man die Datenpunkte auch schon in der Stückliste hat und sie erfassen kann und durchreichen kann.
Mhm. Das heißt auch die ganze Vernetzung der einzelnen Teile, also von Produkt-Lifecycle-Management-Daten und dann unter den Stücklisten-Daten etc. Genau. Diese ganze Übergabe, weil also ich erinnere mich noch an der Zeit, als ich im Sondermaschinenbau war, da gab es keine Vernetzung in der der Themen, aber das wird in das Zukunft.
Das ist die Zukunft, also die Arbeit der Zukunft, das können wir lösen, genau.
Okay, und wie, also sprechen die Systeme dann miteinander, gibt es da extra Lösungen, gibt es da irgendwie dann so Übersetzungen zwischen den beiden oder wie ist das eigentlich dann, also weil es könnte ja sein, dass man das eine System und das andere gar nicht miteinander zu tun haben oder auch vielleicht gar nicht miteinander sprechen.
Gut, da gibt es ja verschiedene Tools, die dann letztendlich die Transfer in eine Semantik machen. Wir brauchen schon eine gemeinsame Semantik von allen Systemen. Mhm. Und wenn die Systeme nicht die gleiche Semantik liefern, dann sind die zu transferieren in diese Zielsemantik. Außerdem gibt es ja verschiedene Arbeitskreise, wo man versucht, Standards auch zwischen den Systemen zu bauen.
Mhm. Ist das was, wo man wirklich mit KI angreifen könnte in Zukunft, dass man sagt, guck dir dieses System an, guck dir dieses System an und bring es zusammen?
Ich gehe davon aus, dass KI-Algorithmen, die brauchen die, also KI-Algorithmen, nicht jetzt ChatGPT, brauchen saubere Daten, wenn man in Prediction und so weiter gehen will. Da müsste ich jetzt nachdenken, ob das auch die KI könnte. Würde ich jetzt, das ist zu viel Intelligenz, würde ich jetzt vermuten. Ja. Müsste man einen Algorithmus bauen, müsste ich jetzt denken. Also ich bin bisher davon ausgegangen, dass die KI einen sauberen Datentopf braucht.
Ja, das heißt, man müsste ihr quasi schon diese Arbeit vorgeben, damit sie das dann in Zukunft machen kann. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir haben hier zwei Systeme, schau mal, dass die miteinander sprechen oder übersetzt es mal. Das wäre zu komplex wahrscheinlich, oder?
Da müsste man einen Algorithmus schreiben. Ja. Mm, okay. Dann ist man ja schon eigentlich in der Thematik drin, über die wir gesprochen haben, die man sowieso machen müsste, auch ohne KI. Mhm. KI würde ich in der Essenz sehen, auf diese vielen Daten zuzugreifen, in eine Energieeffizienz zu gehen, Energiemonitoring zu gehen, Anomalien festzustellen, Prediction festzustellen. Da würde ich jetzt die KI sehen, also die KI sehen, ja.
Mhm. Okay, verstanden. Wie sehen denn deine Projekte heutzutage aus? Also wenn du jetzt zum Beispiel mit den Unternehmen zusammenarbeitest, wir haben ja gehört, du hast einiges an verschiedenen Standbeinen, aber wenn du jetzt wirklich mit den Unternehmen zusammenarbeitest, was machst du denn hauptsächlich dann dort?
Gut, es gibt Unternehmen, da mache ich ein Digitalisierungsassessment. Das heißt, man guckt sich die ganze Infrastruktur über Fragen erstmal an, wo steht das Unternehmen heute. Und dann ist aber auch die Frage, welche Strategie hat das Unternehmen? Hat das Unternehmen eine Globalisierung, eine Internationalisierungsstrategie? Was sind die organisatorischen Maßgaben, die man letztendlich befolgen sollte? Und da muss man sich ja erstmal diesen Es-Ist-Zustand anschauen von einem Unternehmen als Vorbereitung dann letztendlich für ein Co-Creation-Workshop mit der Geschäftsführung, was man weitermachen könnte und wie man aufräumen könnte.
Mhm. Ja. Wie lange dauert sowas? Und machst du das alleine oder bist du da?
Nee, da haben wir Teams, mache ich nicht alleine. Das dauert im Prinzip, die Interviews dauern ja meistens durch ein paar Wochen, aber so das dann vorzubereiten, reinzulegen, das ist dann letztendlich in 2-3 Tagen passiert.
Mhm. Okay, das heißt, man hätte so eine Anfangs- oder Analysephase sozusagen, die geht dann über 1-2 Monate in Summe mit den Interviews?
Genau, so würde ich es sehen.
Okay, und dann hätte ich als Unternehmen schon mal meinen Digitalisierungsgrad, sage ich jetzt einfach mal, oder?
Meinen Digitalisierungsgrad,
also ja, so ungefähr, wie weit ich digitalisiert bin und kann dann von dort aus weitermachen und sagen, okay, was fehlt sozusagen in Abhängigkeit der Strategie, wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich natürlich auch mit künstlicher Intelligenz und nachhaltig mit dem ganzen Thema beschäftigen möchte, was muss ich machen, welche Systeme fehlen, wo habe ich gar keine digitalen Fußabdrücke wo muss ich sozusagen hin, wenn ich, im Ausland wachsen möchte, wo muss ich hin, wenn ich neue Produkte machen möchte und wo muss ich hin, wenn ich IoT zum Beispiel anwenden möchte und von dort aus entstehen dann sozusagen die Maßnahmen, oder?
Genau.
Okay.
So müsste man vorgehen, ja.
Bist du dann auch bei solchen Implementierungsthemen noch mit dabei? Also wenn man sich jetzt so eine Maßnahme anschaut oder ist das dann schon
der Schritt? Also bei den Steering-Meeting dann als Review, aber implementieren. implementieren wäre wichtig, dass das die Firma selber tut und man mehr so in Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Insofern ist man dann in einem Steering Committee auch gut aufgehoben und schaut sich dann die Arbeiten der Organisation an. Genau. Mhm.
Wie, also man hat ja gehört, du bist sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft tätig. Wie gut sind die zwei in diesen Themen eigentlich vernetzt? Also was künstliche Intelligenz angeht und was Nachhaltigkeit angeht, also all diese Themen, die gerade so jeden irgendwie rumtreiben gefühlt. Ist das eine gute Vernetzung oder würdest du sagen, boah, da könnte man eigentlich viel mehr machen?
Aus meiner Sicht könnte man sehr viel mehr machen. Also das Steinbeis-Institut, das hat ja so Transferzentren, die machen das sehr gut. Oder hier die Hochschule FAM macht es auch sehr gut mit solchen Transferzentren. Ich denke, man könnte sehr viel mehr machen, weil was so in der Wissenschaft gedacht wird mit Industrie 4.0, mit IoT, mit Nachhaltigkeit, über Sensorik die CO2-Messgrößen zu nehmen, da könnte man viel mehr vor allem im Mittelstand machen. Mhm. Müsste man viel mehr vernetzen.
Okay.
Bin ich dran, weiß ich nicht wie. Wir haben es jetzt geschafft, mit der IHK in Freiburg einen Workshop zu machen, also mit dem Mittelstand. Aber im Prinzip gehe ich davon aus, man könnte noch viel mehr machen. Jetzt kann man sagen, ich bin zu ungeduldig, aber in Summe aufgrund des Mittelmaßes sehe ich uns als zu langsam an.
Okay. Ja, also ich, genau, also könnte freche Frage stellen, warum soll ich auf eine Uni oder auf irgendwie so diese wissenschaftlichen Institutionen zugehen und nicht auf McKinsey, Boston oder Accenture? Die machen ja gerade aktuell mit KI und auch mit Nachhaltigkeit sehr, sehr hohe Umsätze, kann man nachlesen. Was ist vielleicht der Vorteil, auf die Wissenschaft zuzugehen? Kannst ja gerne ein bisschen Werbung machen, vielleicht hilft ja auch der Podcast, um dann zu vernetzen, hören ja viele aus dem Mittelstand zu.
Ja, ich denke, wichtig ist, neben den Themen hier, neben der Innovation, ist die Bildung ist sehr wichtig. Und bei der Bildung sollte man zurückgehen ins Doing auch. Das heißt, im Prinzip finde ich es schon charmant, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Pilot machen würde bei einem Mittelständler, dass man hier Studenten hat und Advisory-Firmen beraten. Das muss ja nicht gleich die Creme der Creme, Accenture, McKinsey sein, die sicher auch das Budget belasten, sondern das kann ja auch eine andere Kombinatorik sein, dass man zusammen denkt. Also letztendlich eine Wissenschaft, eine kleine Beratungsfirma und letztendlich der Kunde. Mhm. Und wichtig, denke ich, wenn ich jetzt über die letzten Jahrzehnte betrachte, weiß ich nicht, ob wir die Menschen im Veränderungsmanagement immer mitgenommen haben. Das heißt, dass die Firmen, die Menschen müssen sehr stark selber beteiligt sein und es nicht die Arbeit machen lassen von irgendjemand extern. Und da, denke ich, sollte man mehr ins Coaching gehen und in Review gehen und dass man Hilfe zur Selbsthilfe gibt und die Mitarbeiter der Firmen wirklich lernen, wie damit umzugehen ist mit den neuen Themen.
Mhm. Darauf wollte ich hinaus, gut, dass du es gesagt hast, also diese Kombinatorik, ne, dass es nicht immer nur sozusagen rausgeben, outgesourced oder eben rausgeben an eine große Beratung, sondern man kann eine Kombination aus Advisor, einem Interim-Manager, einer Interim-Managerin, die irgendwie die Kontakte hat, vielleicht an eine Hochschule wählen und dann, es müssen ja nicht nur Studenten sein, deswegen, ich glaube, viele Unternehmen sagen dann, oh, das Thema gebe ich vielleicht lieber nicht an Studenten komplett raus, aber es könnte ja, wie gesagt, ein, zwei Advisor sozusagen, die, so wie du, die haben ja auch einen Background aus der Industrie, aus der Wirtschaft sein und dann in Kombination mit der Hochschule sein.
So ist eigentlich die Vorstellung, dass man den Mittelstand letztendlich betreut, ja.
Super. Ja, danke auf jeden Fall schon mal, dass du da warst und das alles mit uns geteilt hast. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn man mit dir in Austausch treten möchte, dann erreicht man dich über LinkedIn wahrscheinlich.
Genau.
Oder
genau,
wir können gerne noch ein bisschen was unten in die Shownotes schreiben, wie man auf dich zukommen kann. Und man kann natürlich auch jederzeit auf mich zukommen. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich eine Intro geben darf zu unseren Gästen und zu allen, die jetzt zuhören. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und Andrea, vielen lieben Dank, dass du da warst und das alles mit uns geteilt hast.
Herzlichen Dank, Franz.
Super. Wer bis jetzt dazugehört hat, der weiß, was jetzt kommt. Unbedingt natürlich bitte eine Bewertung dalassen und den Kanal abonnieren. Das hilft uns, dass die ganzen Nachrichten von meinen Gästen noch weiter nach draußen getragen werden. Und natürlich auch euch, weil so kriegt ihr jede Woche regelmäßig eine neue C-Level-relevante Episode, so wie die heute in euren Podcast-Feed. Der Podcast ist natürlich nur möglich, weil ich natürlich auch noch ein anderes Berufshobby habe, sage ich mal. Der Podcast ist ja nicht mein einziger Job sozusagen, sondern eher ein Hobby. Und deshalb unbedingt auch mal atreus.de auschecken. Denn wenn ihr gerade Themen habt, speziell im Bereich, habe ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen, dann kommt gerne mal auf mich zu. Wir können uns einmal unterhalten. Vielleicht kann ich euch einfach so schon in dem Gespräch helfen. Vielleicht können wir euch auch mit unserem Service unterstützen. Interim Management und auch Programm- und Projektmanagement, Transformationsmanagement für so zeitlich begrenzte Projekte. Das ist unser Schwerpunkt. Da sind wir sehr gut, speziell auch in Krisenprojekten. Deshalb gerne mal auf mich zukommen oder wie gesagt auf der Website einmal vorbeischauen. Andrea, ich freue mich aufs nächste Gespräch.